Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es uns um etwas, was den Kunstbetrieb, den internationalen Kunstbetrieb in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr stark geprägt hat, nämlich die Biennalen. Sie sind ja wie so eine Art internationaler Motor des Kunstbetriebs, diese großen Kunstausstellungen, die alle 2 Jahre, eben Biennale, die Kunstwelt anziehen, von den Klassikern in Venedig und Sao Paulo bis hin zu den neueren Biennalen in Shanghai und der Manifesta, der einzigen Wanderbiennale ihrer Art. Sie sind beliebt, aber auch umstritten, denn sie drohen zu dominant zu sein in Sachen Aufmerksamkeit, aber sie alle verbindet natürlich ein Problem, nämlich Corona. Reisen ist fast unmöglich geworden, das Pandemiegeschehen noch lange eine Gefahr. Man fragt sich, was findet im nächsten Jahr zum Beispiel überhaupt statt? Kritiker Ingo Arendt reist durch die Welt zu den Biennalen. Ist jetzt hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Hallo, Herr Balzer.
Wie groß ist der Corona-Schock eigentlich für die Kunstbiennalen?
Der ist natürlich schon groß. Das kann man ja daran sehen, dass die ganzen Biennalen fast alle in das Jahr 2022 verschoben worden sind.
Also nicht mal nächstes Jahr, sondern noch weiter danach.
Genau. Ne? Ich meine, manche, wie beispielsweise die Gwangju-Biennale in Südkorea, sagt, sie wird im nächsten Frühjahr eröffnen. Aber es ist natürlich absehbar, dass das möglicherweise nicht stattfinden wird. Also es wird sich wahrscheinlich alles so in das Jahr 2022 knubbeln, wenn dann Venedig und die Documenta und dann noch 5 andere Biennalen, die verschoben sind, auf einmal stattfinden. Ob das dann wirklich funktioniert, muss man sehen. Aber ich
das
weiß gar nicht.
Post-Corona-Superkunstjahr wird das dann. Ja.
Corona-Superkunstjahr, genau. Ja. Aber ich bin gar nicht so sicher, ob jetzt die Pandemie wirklich das Konzept der Biennale in Frage stellt, sondern es ist ja eigentlich eher die Durchführung. Ich meine, die Biennalen sind Ausdruck der Globalisierung und sie funktionieren nach dem Prinzip der Ansammlung großer Kunst- und Menschenmengen. Wenn die Globalisierung zum Stillstand kommt und das andere aus Gesundheitsgründen nicht mehr geht, dann kommt das teilweise zum Stillstand. Aber ich glaube, dass Biennalen doch als Foren der Transnationalisierung der Kultur, auch als ästhetische Experimentierfelder, so unverzichtbar sind, denn dass in dem Moment, wo die Pandemie einigermaßen im Griff ist, die Kunstwelt nicht davon ablassen wird. Und dieses Prinzip der Entschleunigung, was im Moment stattfindet, hat ja auch seine Vorteile. Ich meine, das hat man bei der Berlin-Biennale hier in Berlin gesehen, die ja im Grunde stattfinden konnte mit dem Hygienekonzept, was sie sich dann ausgedacht haben.
Die sind
natürlich
deutlich kleiner, ne? Als natürlich, die von Venedig und Sao Paulo.
Ist kleiner,
und,
ja. Aber dadurch, dass dieser ganze soziale Trubel drumherum verschwunden ist und man keine Eröffnungsparty und großen Staatsbahnhof und Ähnliches gemacht hat, hatte man so das Gefühl einer Wahrnehmungsschärfung. Also dadurch, ich meine, die Besucherkontrolle, die Häuser waren leerer als sonst und man hatte das Gefühl, man kann sich wirklich auf die Kunst konzentrieren. Also das war so ein angenehmer Nebeneffekt.
Aber das Gewusel der internationalen Kunstwelt, dieser Treffpunkt, Sie haben es gerade vorhin gesprochen von einer Transnationalität,
ja.
Das ist doch auch Teil des Charakters dieser Biennale. Das sind ja auch soziale Veranstaltungen, oder?
Genau, sind soziale Veranstaltungen und eben die verschiedenen Perspektiven, die sowohl im Diskurs wie in der Wahrnehmung von Kunstwerken aufeinandertreffen, das ist natürlich eigentlich unverzichtbar, das ist klar. Und wenn das nicht geht, kann man auch keine richtige Biennale machen. Die Biennalen, die natürlich jetzt meinetwegen, die meisten Biennalen haben sich ja jetzt beholfen damit. Die Manifesta hat es gemacht, die Yokohama-Triennale.
Die Manifesta sollte in Marseille stattfinden, hat dann stattgefunden,
ja.
Aber eben deutlich verkleinert
deutlich
und auch
verkleinert.
Früher. Schluss gemacht dann.
Hat früher Schluss gemacht nach 4 Wochen. Und es gab aber auch noch die Yokohama-Triennale, die eröffnen konnte, und die Sydney-Biennale. Und die haben dann natürlich alle zu den üblichen Mitteln gegriffen, die auch Kunstmuseen und Kunstmessen machen, eben Online-Viewing-Rooms, digitale Kuratoren, Rundgänge. Aber das kann das Live-Erlebnis nicht ersetzen. Wenn Sie sich erinnern, 2018 war es, glaube ich, Manifesta-Biennale in Palermo. Der Eindruck der Arbeit von Patricia Kerr, Haut ein riesiger Salzberg in dem alten 1600, Palazzo von Secca aus dem 16. Jahrhundert. Das kann eine digitale Erfahrung nicht generieren.
Ja, und die Digitalität, diese erzwungene Digitalität, glaube ich, auch für viele Biennalen, könnte das etwas sein, was vielleicht auch für die Zeit nach Corona noch Bestand hat?
Das glaube ich nicht. Weil eben, wie gesagt, diese Live-Erfahrung da sein muss. Und,
also kein Schub auch für die digitale Kultur, digitale Kunst zum Beispiel, für Künstler, die eben diese physische Erfahrung so nicht brauchen.
Doch, natürlich. Also beispielsweise ist es jetzt in Sao Paulo so. Im September hätte ja auch die Sao Paulo-Biennale stattfinden sollen. Die ist auch verschoben worden auf das nächste Jahr. Die machen jetzt zum Beispiel als Ersatzveranstaltung eine Ausstellung mit rein immaterieller Kunst, also Audio- und Videokunst. Und die kann man natürlich dann eben auch, die kann man, würde ich sagen, durchaus in der Digitalisierung genießen. Aber die anderen Sachen, die großen Installationen, und es ist ja ein Kennzeichen der Biennalen, dass sie heute sozusagen in den Raum gehen, in den Lebensalltag, an diese ungewöhnlichen Orte, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Und das kriegen sie über Digitalisierung natürlich nicht hin.
Aber das bleibt bestehen, dass diese stärkere Lokalisierung, dieses stärkere Eingehen auf den Ort selbst, das erlebt man ja ganz besonders bei dieser Wanderbiennale Manifesta, ne, die in Palermo waren, Sie haben es gesagt, vor 2 Jahren, dieses Jahr in Marseille, die sich immer ganz stark automatisch schon dadurch, dass sie wandert, auf diese Orte, auf die sozialen Probleme, auf die Debatten vor Ort einlässt. Muss das zum Beispiel etwas sein, jenseits von Corona, was diese Biennalen stärker aufgreifen müssen?
Das ist eine große Diskussion, die auch schon vor der Pandemie gewesen ist, dass man gesagt hat, man muss sich stärker auf die lokalen Verwurzelungen einlassen, auch um die Akzeptanz vor Ort zu erhöhen, weil natürlich immer dieser Raumschiff-Vorwurf im Raum schwebt sozusagen. Da fliegen so ein paar Starkkuratoren ein, setzen uns irgendwas vor die Nase und dann verschwinden sie wieder. Trotzdem glaube ich nicht, dass nur in der Besinnung sozusagen auf die lokalen Gegebenheiten ein Zukunftskonzept für die Biennalen liegt, weil immer das Aufeinandertreffen der lokalen, der regionalen und der internationalen Perspektiven, dass also, sagen wir mal, internationale Kunst aus den USA in Pakistan in einem Kloster gezeigt wird, also dieser Clash of Context sozusagen, das macht die Biennalen erst spannend, dass man Werke in einem anderen Kontext als in dem gewohnten westlichen Kontext oder in dem eigenen Kontext wahrnimmt. Und deswegen glaube ich, also wenn eine Biennale jetzt anfängt zu sagen, wir machen jetzt nur noch unsere lokalen Künstler, schwimmt man eben zu stark, kocht man zu stark im eigenen Saft, im nationalen Saft. Und der soll ja eigentlich durch die Biennalen gerade überwunden werden.
Also nächstes Jahr, habe ich so verstanden, gibt es keine Biennale, auf die sie sich freuen können. Die zumindest theoretisch stattfinden könnte.
Doch, es könnte, wie gesagt, Guangzhou möglicherweise stattfinden. Aber
die einzige, die sie jetzt am Horizont entdecken können.
Genau. Aber ich nehme an, dass sie auch vermutlich in den Herbst verschoben wird, wenn wir schon davon ausgehen, dass also im Grunde das erste Halbjahr 2021 immer noch pandemiebeherrscht sein wird.
Ingo Arendt, der Kunstkritiker, immer unterwegs an den Biennale-Standorten dieser Welt über Kunstbiennalen in Zeiten von Corona und auch was die Zeit danach angeht und wie sie sich ändern müssen oder was sie eben auch bewahren müssen. Vielen Dank.